Sie hören die Sendung Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS als Podcast. 18 Uhr Schweizer Radio DRS 1, Echo der Zeit. Die Themen. Pflegefinanzierung. Der Ständerat legt den Maximalbetrag für Patienten fest. Der Verteilschlüssel für Kantone und Krankenkassen ist noch unklar. Bundesrat Couchepin treibt die Verbilligung von Medikamenten voran und stellt auch für Generika Preissenkungen in Aussicht. Bausparen soll in der Schweiz attraktiver werden. Der Nationalrat folgt bürgerlichen Vorschlägen gegen den Widerstand von links. In Burma dauern die Massenproteste gegen die Militärdiktatur an. Die USA wollen die Wirtschaftssanktionen verschärfen. Und München baut die umstrittene Magnetschwebebahn Transrapid. Ab 2014 soll sie den Hauptbahnhof mit dem Flughafen verbinden. Echo der Zeit. Am Mikrofon sind Martin Durrer und mit den Nachrichten Susan Schmucke.
Der Ständerat will, dass Personen, die im Alter zum Pflegefall werden, höchstens 20% der Kosten selber tragen müssen. Damit folgt der Ständerat dem Nationalrat. Noch nicht einig sind sich die Räte darüber, wie die Kosten der Akut- und Übergangspflege auf Kantone und Krankenkassen verteilt werden sollen. Einige wichtige Medikamente in der Schweiz sollen im kommenden Frühjahr billiger werden. Gesundheitsminister Pascal Couchepin hatte dies bereits im Juni angekündigt, nun will er das Versprechen umsetzen. Dafür werden bei 1000 Medikamenten die Preise, die hierzulande bezahlt werden, mit jenen im Ausland verglichen. Ist die Schweizer Variante deutlich teurer, kann das Bundesamt für Gesundheit eine Preissenkung auf das ausländische Niveau verfügen. Bis zu 150 Millionen Franken jährlich will man damit einsparen. Außerdem hat der Gesundheitsminister Preissenkungen bei den Nachahmerpräparaten in Aussicht gestellt. Dies soll nochmals 40 bis 80 Millionen an Einsparungen bringen. Der Ständerat sucht nach einem Weg, damit zur Volksinitiative für die Komplementärmedizin ein Gegenvorschlag geschaffen werden kann. Gemäß einer Motion sollen die anthroposophische Medizin, die Homöopathie und die traditionelle chinesische Medizin nochmals auf ihre Wirksamkeit und ihre Wirtschaftlichkeit hin überprüft werden. Bei einem positiven Befund wären diese Heilmethoden wieder in den Grundleistungskatalog der Krankenversicherung zu übernehmen. Die Kantone sollen die erste Fremdsprache an ihren Schulen selber bestimmen. Das meint der Ständerat und stellt sich damit gegen den Nationalrat. Der hatte im Juni beschlossen, es sei beim Fremdsprachenunterricht zwingend mit einer Landessprache zu beginnen. Der Nationalrat will Streubomben bei der Schweizer Armee verbieten. Es geht um Bomben, die in der Luft explodieren und zahlreiche kleine Sprengsätze auslösen. Die Gegner eines Verbots argumentierten, dass ein solches in der Schweiz nichts daran ändern würde, dass andere Länder solche Bomben immer wieder einsetzten. Der Nationalrat wird zur Affäre um Justizminister Blocher und Ex-Bundesanwalt Roschacher in dieser Session jetzt doch eine dringliche Debatte führen, und zwar am nächsten Mittwoch. Diesen Entscheid hat der Rat entgegen einem Beschluss seines Büros gefällt. Der Zürcher SVP-Nationalrat Ulrich Schlür muss nun doch wegen eines Zeitungskommentars vor Gericht. Der Nationalrat hat sich der Meinung des Ständerates angeschlossen, wonach Schlürs parlamentarische Immunität im konkreten Fall nicht gelte. Er müsse sich, wie jeder andere Journalist auch, für seine Artikel verantworten. Schlür hatte einen Anwalt als anonymen Denunzianten bezeichnet, der dann gegen ihn klagte. Bier wird im nächsten Jahr teurer. So will Marktführer Feldschlösschen den Preis um bis zu 6% anheben. Im Gastgewerbe dürfte so die Stange Bier bis zu 20 Rappen mehr kosten. Wer im Laden kauft, zahlt bis zu 15 Rappen pro Liter mehr. Begründet wird der Preisaufschlag mit den höheren Hopfen- und Malzpreisen. Zum Auftakt der UNO-Vollversammlung in New York hat Generalsekretär Ban Ki-moon dazu aufgerufen, die Krisen in Darfur, Nahost, Irak und Afghanistan rasch zu lösen. Der UNO-Generalsekretär wandte sich auch an die burmesische Militärregierung und bat sie eindringlich, die Proteste im Land nicht mit Gewalt zu beantworten. US-Präsident Bush sagte, die USA werden die Wirtschaftssanktionen gegen Burma verstärken und so die Freiheitsbestrebungen der Bevölkerung unterstützen, und auch die EU äußerte sich sehr besorgt über die Lage in dem südostasiatischen Land. Die größte israelische Bank stellt die Geschäfte mit dem Gazastreifen ein. Dies, weil die israelische Regierung vor kurzem den Gazastreifen zum feindlichen Gebiet erklärt hatte, wie die Bank Hapoalim ihren Entscheid begründete. Die Einstellung hat große Auswirkungen, weil mit der israelischen Währung beispielsweise die Löhne der palästinensischen Beamten bezahlt werden. In den Palästinensergebieten ist der israelische Shekel die offizielle Währung. In der EU werden Bahnreisende ab 2010 entschädigt, wenn die Züge im grenzüberschreitenden Verkehr verspätet sind. Laut einem SBB-Sprecher werden sich die Bahnen in der Schweiz dieser Regelung anschließen. Bei einer mehr als einstündigen Verspätung wird 25% des Fahrpreises zurückerstattet, bei über zweistündiger Verspätung sind es dann 50%. In München soll die umstrittene Magnetbahn Transrapid zwischen dem Hauptbahnhof und dem Flughafen definitiv gebaut werden. Darauf haben sich die Regierung des Bundeslandes, die Deutsche Bahn und die Industrie geeinigt. Die Kosten für die 40 Kilometer lange Strecke werden auf 3 Milliarden Franken geschätzt. Eröffnet werden soll die Magnetbahn 2014. Der TCS hat 2 von 5 getesteten aktuellen Schweizer Autobahnbaustellen als mangelhaft eingestuft. Es sind diejenigen zwischen Bern-Bümplitz und Flamatt und zwischen Corneau und La Neuville am Bielersee. Beanstandet wurden vor allem fehlende Bodenmarkierungen und zu schmale Fahrbahnen.
Niemand soll im Alter verarmen, auch die Reichen nicht. Der Ständerat regelt die Pflegefinanzierung und ist nach allen Seiten gleich großzügig. Die Rechte will Arbeitsplätze und die Linke wehrt sich dagegen. Reden und Gegenreden in der Debatte zur Bausparförderung. Eine Impfung, die nicht immer wirkt. SVP-Nationalrat Schlür verliert die parlamentarische Immunität und muss wegen Beschimpfungen vor den Richter. Die Not ist größer als die Angst. Zehntausende demonstrieren in Burma weiter gegen die Generäle. Und die scheinen langsam nervös zu werden. Gib uns unseren täglichen Sarko. Frankreichs Präsident ist in den Medien allgegenwärtig und sitzt oft unsichtbar in der Redaktion. Und bodenständige Bayern im Schwebezustand. München baut die Magnetbahn Transrapid. Im Dossier schließlich, was darf ein Leben kosten? Rationierungen führen zur Zweiklassenmedizin und die Politik hüllt sich in Schweigen. 7.000 Franken pro Jahr, das ist die Grenze und höher muss niemand gehen. Nach dem Nationalrat hat heute auch der Ständerat sich für diesen Maximalbetrag entschieden, den man im Pflegefall persönlich aufzubringen hätte. Den Rest müssen die Kantone übernehmen. Mehrkosten von rund 400 Millionen Franken sind das. Der Rat suchte nach einer sozialverträglichen Lösung, die garantiert, dass niemandem im Alter Armut droht, weil er oder sie auf Pflege angewiesen ist. Patrick Wülse.
Abraham starb in schönem Alter und lebenssatt. Schweizer erreichen zwar nicht biblisches Alter, aber ihre Lebensspanne wird immer länger. Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist unsere Lebenserwartung um rund 40 Jahre gestiegen. Diese gewonnenen Jahre verlaufen über weite Strecken beschwerdefrei. Je älter die Menschen aber werden, je größer ist dabei das Risiko, pflegebedürftig zu werden. Altsein ist deshalb für die Politiker schon lange nicht mehr ein Synonym für Lebenserfahrung und Weisheit, sondern in erster Linie für Kosten. Ein Jahr in einem Pflegeheim kann heute rasch einmal 100.000 Franken kosten. Eine Armutsfalle, warnt SP-Ständerat Ernst Leuenberger.
Es kann doch in diesem Sozialstaat nicht sein, dass man im Krankenbett verarmt. Und das ist nach wie vor meine Meinung.
Dieser Meinung ist auch das Parlament. Pflegekosten, die nicht von den Krankenkassen oder der öffentlichen Hand übernommen werden, müssen zwar auch weiterhin aus den eigenen Einkünften bzw. dem Vermögen berappt werden. Dieser Anteil soll aber gemäß Parlament in Zukunft den Betrag von jährlich 7.000 Franken nicht überschreiten. Den Fehlbetrag müssen die Kantone berappen. Das sei zwar unangenehm für die Kantone, meint FDP-Ständerätin und Kommissionssprecherin Erika Forster. Nur
irgendjemand muss diese Leistungen übernehmen. Entweder sind es die Kantone, dann geht es über die Steuergelder, oder dann verlassen wir die Versicherten mehr. Dann sind es wiederum die Prämienzahlenden, wir alle. dann gibt es möglicherweise wieder Zusatzleistungen für die Kantone über Prämienverbilligungen. Also die Kantone kommen so oder so in einem gewissen Punkt dazu, dass sie eben mehr Kosten haben werden.
Die Kantone befürchten Mehrausgaben von jährlich rund 400 Millionen Franken. Christian Wamne, Präsident der Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren, ist der Meinung, dass die öffentliche Hand nur dann einspringen soll, wenn jemand für seine Pflegekosten nicht mehr aufkommen kann. Dass hingegen nun nach dem Gießkannenprinzip alle Leute, egal ob reich oder arm, unterstützt werden sollen, kann er nicht nachvollziehen.
Aber es ist doch nicht richtig, wenn der Steuerzahler berappen muss und die Erben dann nachher teilen können.
Auch der Präsident der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren, Markus Dürr, kann ebenfalls nicht verstehen, warum die Kantone jetzt auch Leute mit Vermögen mitfinanzieren sollen. Dass ausgerechnet der Ständerat gegen den Willen der Kantone entschieden hat, überrascht ihn dagegen nicht.
Das sind eben nur vom Kanton entsandte Vertreter, aber die haben in der Zwischenzeit noch einen weiteren Job gefasst, zum Beispiel als Abgeordneter der Krankenkassen. Und das muss ich sagen, das ist dort leider ein schlechter Zustand.
So düster sieht es Erika Forster nicht. Doch selbst der freisinnigen Ständerätin ist es mit dem heutigen Beschluss nicht ganz wohl. Er habe vielleicht tatsächlich einen Schönheitsfehler.
Es gibt natürlich Leute, die Pflege brauchen, die sehr vermögend sind. Und die sind jetzt eingeschlossen in diese Formulierung, dass sie nur maximal 20% der Kosten zu übernehmen haben. Von daher habe ich ein gewisses Verständnis. Vielleicht kann der Nationalrat sich jetzt mit dieser Frage noch einmal befassen, um auch diesem Vorwurf gewissermaßen entgegenzutreten.
Ständerätin Erika Forster im Bericht von Patrick Wülser. Gesundheitspolitik ist am Schluss der Sendung nochmals Thema im Dossier über Rationierungen in Spitälern und Pflegeheimen. Ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung ist für viele ein Traum und bleibt für viele einer, denn das Sparbuch ist meist zu mager für derlei Höhenflüge. So war das bis jetzt, so ist das auch immer noch, aber so soll es offenbar nicht bleiben. Der Nationalrat will das Bausparen mit Steueranreizen fördern und folgt Vorschlägen aus dem bürgerlichen Lager. Die Linke wehrt sich heftig, aber erfolglos. Nathalie Christen.
Wunsch und Wirklichkeit klaffen beim Thema Wohnen weit auseinander in der Schweiz. 3/4 der Menschen würden gerne in einer eigenen Wohnung oder einem eigenen Haus wohnen. Nur 1/3 kann es sich auch leisten. Dagegen müsse etwas unternommen werden, war sich die bürgerliche Mehrheit heute im Nationalrat einig. Schließlich sieht die Verfassung die Förderung von Wohneigentum vor. Und so unterstützte sie mehrere Vorstöße mit dem Ziel, den Kantonen steuerbegünstigtes Bausparen zu ermöglichen. Wer gezielt auf ein Haus oder eine Wohnung spart, um auch selber darin zu wohnen, soll während einer beschränkten Zeit eine maximale Sparsumme bei den Steuern abziehen können. An die Jungen habe er vor allem gedacht, sagt einer der Initianten, CVP-Nationalrat Walter Jährmann.
Für mich ist wichtig, dass die jungen Leute die Gelegenheit haben, ein Eigenheim zu realisieren. Und mit diesem Modell entschließen sie sich, das Geld auf die Seite zu legen.
Jährmann kommt aus dem Kanton Basel-Landschaft. Dieser praktiziert das Bausparmodell bereits seit Anfang der 90er Jahre, darf dies ohne neue gesetzliche Basis aber nicht mehr unbeschränkt lange tun. Kein Wunder, versuchte auch der Baselbieter Freisinnige Hans-Rudolf Giesin zu locken, mit Erfolgszahlen aus seinem Kanton. Der Anteil der Wohneigentümer sei von 37 auf 42% gestiegen und die Bauwirtschaft habe ebenfalls profitiert.
Rechnet man die Zahlen des Kantons Basel-Landschaft auf die ganze Schweiz hoch, so würde das ein zusätzliches Investitionsvolumen von 2 bis 3 Milliarden Franken auslösen.
Mehr Investitionen, das heißt auch mehr Arbeitsplätze und höhere Steuereinnahmen. Doch dies beeindruckte die Linke nicht. Gebaut worden wäre sowieso, argumentierte SP-Nationalrätin Hilde Fessler.
Im Kanton Solothurn wird genauso viel gebaut in den Gemeinden gerade neben Baselland, weil dort es eben interessant ist, in der Nähe von Basel zu wohnen. Es ist ein totaler Mitnahmeeffekt, insbesondere für jene, die es gar nicht nötig hätten.
Und so würden die Falschen profitieren.
Bausparen über Steuerermäßigungen zu fördern, bevorzugt jene, die sehr viel auf die Seite legen können, weil die dann auch am meisten von Steuerbefreiungen profitieren können.
Oder wie, bitte sehr, könne jemand mit 6'000 Franken Lohn noch 2'000 Franken sparen? Bausparförderer Walter Jährmann.
Das ist richtig. 6.000 reicht nicht, für Geld auf die Seite zu legen. Aber wenn wir schauen, dass junge Leute, ein Mann und eine Frau zusammenleben, die beide verdienen zwischen 4.000 und 6.000 Franken, ist es sicher möglich, das Bausparen zu realisieren.
Allerdings, steuerlich privilegiertes Bausparen gibt es heute bereits indirekt. Das Geld aus Pensionskasse und dritter Säule kann man für Wohneigentum verwenden. Unter anderem deshalb wehren sich auch kantonale Finanzdirektoren und Ständerat gegen weitere Steuerabzüge. Echte Wohneigentumsförderung wäre etwas anderes, sagt SP-Frau Fessler.
Deshalb wäre es viel wichtiger, den gemeinnützigen Wohnungsbau zu unterstützen. Das ist eine Staatsaufgabe, denn da können Leute mit wenig Eigentum doch Wohneigentum erwerben.
Der Nationalrat sah dies anders. Mit großer Mehrheit möchte er den Kantonen das steuerbegünstigte Bausparen ermöglichen. Damit ist der Ständerat wieder am Zug.
Nathalie Christen. SVP-Nationalrat Ulrich Schlüer muss sich für Aussagen in einem Zeitungskommentar vor dem Richter verantworten. National- und Ständerat haben dem streitbaren Politiker die parlamentarische Immunität für diesen Fall entzogen. Schlüer spricht von einem rein politisch motivierten Urteil. Ganz so einfach ist die Sache allerdings nicht. Rolf Kamenzind.
Ulrich Schlüer ist nicht nur Nationalrat, sondern auch Chefredaktor der Wochenzeitung «Schweizer Zeit». In einem seiner Kommentare bezeichnete er jemanden als, Zitat, «Virtuosen des anonymen Denunzierens». Ende Zitat. Dieser jemand klagte unter anderem auf Ehrverletzung und so wurde die Schweizer Zeitungsspalte zum parlamentarischen Geschäft. Denn vor den Kadi bringen kann man Parlamentarier nur dann, wenn das Parlament es erlaubt. Zu Recht, heißt es von links bis rechts.
Sonst werden sie von Pressure Groups unter Druck gesetzt, mit Strafanzeigen und werden mundtot gemacht,
sagt SVP-Nationalrat Luzi Stamm. SP-Nationalrat Andrea Hemmerle stimmt zu, aber nur grundsätzlich, nicht im konkreten Fall.
Herr Schlüer soll einfach gleich behandelt werden wie irgendein Chefredaktor, der nicht Parlamentarier ist. Wenn sich der etwas zu Schulden kommen lässt in seinen Publikationen, dann untersteht er dem Strafrecht und für Herrn Schlüer gilt genau dasselbe.
Das Problem ist bloß, die Trennlinie lässt sich nicht immer scharf ziehen. Wenn zum Beispiel ein Tessiner Anwalt auf der Autobahn zu schnell unterwegs ist, kann er sich dabei nicht auf einen parlamentarischen Auftrag berufen. Hingegen, wenn ein politischer Kommentator wie Ulrich Schlüer die spitze Feder führt, ist das nie so eindeutig. Auch im konkreten Fall nicht. Im Ursprung der Auseinandersetzung habe nämlich sein Engagement als Präsident eines Abstimmungskomitees gestanden. Also klar etwas, das mit seiner parlamentarischen Arbeit zu tun habe, sagt Ulrich Schlüer.
Das ist ein ganz klar politischer Entscheid. Der ist gegen mich als SVP-Mitglied gefällt worden. Wäre ich in der CVP oder in der FDP oder in der SP, dann hätte man überhaupt nicht einmal in Erwägung gezogen, die Immunität aufzuheben.
Belegen lässt sich das allerdings nicht. Im Gegenteil, der letzte Fall, in welchem das Parlament eine Strafklage gegen eines seiner Mitglieder erlaubte, traf 1991 SP-Nationalrat Jean Ziegler. Die SVP-Parlamentarier hatten damals nichts dagegen. Und in der Zwischenzeit schützte das Parlament mehrmals ausgerechnet prominente SVP-Mitglieder vor dem Richter. Zweimal auch Bundesrat Christoph Blocher für Aussagen, die er noch in seiner Zeit als Nationalrat gemacht hatte.
Gestern drohten Burmas Generäle den Regimegegnern auf der Straße zum ersten Mal offen. Nachdem sich die Armee tagelang im Hintergrund gehalten hatte, stieg die Spannung und heute waren in der Hauptstadt Rangoon auf verschiedenen Straßen und Plätzen Einsatzwagen der Polizei aufgefahren. Die Demonstranten aber ließen sich offenbar nicht beeindrucken und schlossen sich erneut zu Zehntausenden den buddhistischen Mönchen an, die ihren Protest vor Tagen begonnen hatten. Ich sprach am Nachmittag mit Marco Bünte, dem Burma-Experten des Hamburger Asieninstituts, und fragte ihn, warum die Bevölkerung plötzlich so furchtlos gegen die Diktatur auf die Straße gehe.
Ihre ökonomische Notwendigkeit treibt die Massen hier auf die Straßen und hinter den Mönchen, die in Burma nahezu sakrosankt sind, können sich die einfachen Zivilisten auch gut verstecken. Das heißt, sie müssen sich hier nicht vor den Repressalien des Sicherheitsapparates fürchten.
Sind das Proteste nur in der Hauptstadt Rangoon oder greift das jetzt auf das ganze Land über?
Es ist ist von Protesten in mehreren Städten des Landes zu hören, auch aus dem Westen und in einigen anderen Städten. Das heißt, das Ganze ist nicht nur auf Rangun beschränkt.
Ausgegangen sind die Demonstrationen vor einigen Tagen von buddhistischen Mönchen. Wer steht hinter diesen Mönchen? Wer schickt die auf die Straße?
Es stehen keine wirklich großen organisierten Gruppen hinter diesen Protesten. Sicherlich gibt es kleinere Mönchsorganisationen, die die Proteste koordinieren. Und an den einzelnen Klöstern sind ja immer wieder Sammelstellen. Insofern sind die Mönchsorden sozusagen hier zum Kulminationspunkt des Protests geworden. Allerdings darf man dahinter keine politische Organisationsstruktur mit Führer und Anführer verstehen und mit einer strikten Organisation, sondern eher einer dezentralen Organisation. Und deshalb spreche ich eben von spontanem Protest. Wir haben ja noch nichts von einem Führer der Mönche gehört oder Ähnlichem, weil die bleiben nämlich im Verborgenen.
Sie haben es angetönt, bisher hat die Armee gezögert, hat nicht eingegriffen, gestern aber hat sie offen gedroht. Glauben Sie, dass die Armee in den nächsten Tagen ihre Hemmungen zu schießen oder Gewalt anzuwenden ablegen wird?
Das Militär wird dann eingreifen, wenn die Proteste ihren friedlichen Charakter verlieren. Und dann wird das Militär auch mit Gewalt vorgehen und die Demonstration auflösen. Bis jetzt hat es nur gedroht. Es kann sich allerdings nicht erlauben, auf diese friedlich demonstrierenden Mönche zu schießen und somit zum zweiten Mal, wie bereits 1988, vor den Augen der Welt das Gesicht zu verlieren. Insofern wartet es momentan noch etwas ab, weil ja auch Gewalt gegen diese friedlich Demonstrierenden zu noch mehr Demonstranten führen könnte und das Ganze noch weiter hochschaukeln könnte. Deshalb wartet die Militärregierung momentan ab und versucht mit einigen Warnungen die Mönche vom Demonstrieren abzuhalten.
Man liest ja immer wieder, die Demonstranten forderten in erster Linie Demokratie. Sie sprachen zwar vorhin auch von wirtschaftlicher Notwendigkeit, aber bleiben wir mal bei der Demokratie. Was versteht man darunter? Das ist ein sehr dehnbarer Begriff.
In Burma gibt es kein grundsätzliches Verständnis von Demokratie, wie wir es im westlichen Sinne kennen, sondern das Militär herrscht ja dort bereits seit mehr als 40 Jahren und dort sind keine Vorstellungen von Partizipation oder Bürgerrechten bekannt. Das Militär versucht hier den Prozess zu lenken und seine herrschende Stellung im politischen System zu legitimieren.
Das heißt, Demokratie bedeutet in erster Linie, die Armee muss weg. Die Generäle müssen weg von der Macht.
Das lässt sich als Hauptforderung sicherlich sehen, weil die Militärs sind auch dafür verantwortlich, dass eben der Karren in den Dreck gefahren ist, dass die Ökonomie des Landes verarmt ist, dass es dem ganzen Land eben schlecht geht. Und deshalb müssen die Herrschenden weg. Und das ist das Militärregime. Frage ist in diesem Falle nur, was anstelle dieses Militärregimes treten sollte, weil politische Strukturen, so wie Parteien oder so wie wir es kennen, gibt es nicht. Die sind viel zu schwach, weil sie vom Militärregime unterdrückt werden. Und insofern ist der Wunsch nach Demokratie zwar begründet, aber das ist noch ein weiter Weg.
Nun ist Burma ein früheres Bürgerkriegsland und die ehemaligen Bürgerkriegsparteien sind mindestens die meisten noch bewaffnet. Die haben ihre Waffen nicht abgegeben. Kann da was explodieren?
In der Tat, die nationale Frage ist bei weitem nicht geklärt. Hier gibt es bereits seit mehreren Jahren Versuche, sowas wie einen birmanischen oder einen myanmarischen Staat zu schaffen. Und die jetzige Krise könnte auch natürlich dazu führen, dass diese Gruppen wieder zu den Waffen greifen und das Ganze noch eskaliert.
Herr Bünte, ist für Sie abschätzbar, wie diese Geschichte sich in den nächsten Tagen und Wochen weiterentwickelt?
Momentan ist die Situation offen. Wir wissen nicht, wie die Militärregierung reagiert. Wird sie die Demonstrationen unterbinden? Wird sie sie versuchen, im Keim zu ersticken? Vor allen Dingen das Militär und die Militärregierung ist für uns eine vollkommene Unbekannte. Es ist bis jetzt sehr stabil und bis jetzt gibt es keine Anzeichen, dass es irgendwie aufbrechen könnte und dass es sowas wie Reformer innerhalb des Militärregimes geben könnte, die einen Weg hin zur Demokratie führen könnten. Das ist alles bis jetzt völlig unbekannt. Wenn sich tatsächlich die Demonstrationen noch weiter zahlenmäßig ausweiten könnten, dann steht das Militärregime unter enormem Druck, auch zu handeln, eventuell auch tatsächlich die Demonstrationen niederzuschlagen. Nur das müssen wir in der Tat abwarten.
Das war Marco Bünte vom Hamburger Asieninstitut. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Schweben, dann fliegen. München will den Transrapid vom Hauptbahnhof zum Flughafen. Und im Dossier Rationierung der Gesundheitsversorgung, die Praxis und die Politik. Zuerst aber Frankreich. Der Hyperpräsident, der Omnipräsident, inzwischen hat der hektische Regierungsstil des neuen Präsidenten Nicolas Sarkozy die Runde um die Welt gemacht. Zu Hause fragen sich die Medienleute neuerdings, wie sie noch seriöse journalistische Arbeit machen sollen, wenn der oberste Franzose jeden Tag ein neues Ereignis schafft. Eine kleine Soziologengruppe schlägt den Medien als Gegengift gar einen selbstverordneten sarkofreien Tag vor. Die Debatte ist leidenschaftlich, führt aber in ein Minenfeld. Aus Paris kommt der Bericht von Philipp Scholkmann.
Le nucléaire civil, voilà la principale solution de Nicolas Sarkozy contre le réchauffement climatique.
Um Nicolas Sarkozy kommt das öffentliche Radio France Inter auch heute nicht herum.
C'est tout de suite qu'il nous faut décider.
Jeden Morgen in der dreistündigen Informationssendung gibt es einen neuen Anlass, um dem Präsidenten und seinen politischen Aktionen, manche sagen seinem politischen Aktivismus, eine oder gleich mehrere Schlagzeilen zu widmen. Nicolas Demorand, der Moderator, forderte unlängst öffentlich ein droit de suite, ein Recht zum Nachhaken ein. Die Lawine von politisch gut inszenierten Medienterminen und Reformankündigungen des Präsidenten müsse in Perspektive gesetzt werden. Was ist wirklich neu? Was bedeutend? Was zielt nur auf kurzfristigen Effekt? Man kann dabei nicht sagen, die Medien seien nicht gewarnt gewesen.
Ich glaube, er hat alles verstanden, Media, modern. Er hat alles verstanden, die Kommunikation. Er hat alles verstanden, dass ein Clou chasse l'autre.
Da kommt einer, der hat genau begriffen, wie die modernen Medien funktionieren, sagte der Kolumnist Eric Seymour von der konservativen Zeitung Figaro bereits vor 3 Jahren. Sarkozy war damals Innenminister und heulte in der Nacht mit Blaulicht durch die Banlieue und eröffnete tagsüber eine Reformbaustelle nach der anderen. Und wenn die Medien nachfragen wollten, war er längst beim übernächsten Thema.
Je suis beaucoup plus inquiète de la démobilisation de jeunes générations de journalistes.
Das eigentliche Problem dabei sei, dass die neue Generation von Medienleuten gar nicht geschult wurde, um den Schritt zurückzumachen. Die Jungen halten reflexartig das Mikrofon hin, wo immer sich das vermeintliche Ereignis anbietet, sagt Christine Ockrent, eine Art Grande Dame des politischen Fernsehjournalismus, in einer eigens zum Thema einberufenen Radiodiskussion. Doch wie sollen sie, wo ein rasender kommerzieller Wettkampf um Schnelligkeit und größtmögliche Wirkung herrscht und die Formate immer kürzer werden und immer mehr der reinen Abbildung der Politik gewidmet sind, nicht deren Einordnung. Da passt einer wie Sarkozy exakt ins Konzept. Wir haben keine andere Wahl, als dem Präsidenten auf Schritt und Tritt zu folgen, sagt Guillaume Dubois, der Chefredaktor eines der privaten News-Fernsehkanäle. Freilich, es gibt in Frankreich durchaus noch Sendungen, die mehr als ein paar Minuten lang die politische Einordnung pflegen, meist spät abends, jene von Christine Ockrent beispielsweise. Und da zeigt sich, dass der Präsident zwar tatsächlich vor keiner Inszenierung seiner selbst zurückschreckt, aber durchaus sattelfest ist in seinem Programm. Mit dem Vorwurf der Effekthascherei allein kann man ihm den Prozess nicht machen. Es zeigt sich stattdessen ein anderes Problem der französischen Medien. Ist es statthaft, dass Ockrent eine dieser Sendungen leitet, fragt eine kleine Gewerkschaft. Ockrent, die zufällig die Ehefrau von Sarkozys Außenminister Bernard Kouchner ist. Oder ist es normal, dass der Journalist, der Nicolas Sarkozy für die renommierte Tageszeitung Le Monde begleitet, den Präsidenten längst duzt?
Moi, je continue de faire mon travail de la même façon que les gens me tutoient ou qui me vouvoient.
Das ändert nichts an meiner Arbeit, sagt der Kritisierte. Oder ist es gut für die Demokratie, dass die meisten tonangebenden Medien in Frankreich inzwischen im Besitz von Industriellen sind, die enge Freunde von Sarkozy sind, Trauzeugen, Patenonkel seiner Kinder?
On peut estimer que c'est pas bien cette proximité-là, mais c'est aussi vieux.
Man kann das schlecht finden, doch diese Nähe von Politik und Medien hat nun mal Tradition in Frankreich, sagt Ockrent. Das stimmt gewiss, doch manche vermuten, womöglich schade diese Tradition dem Ruf der Berichterstattung noch mehr als die ganze ausgebaute Kommunikationsmaschinerie des neuen Präsidenten.
«40 Kilometer in 10 Minuten, das ist nicht rekordverdächtig, aber allemal schnell und viel schneller als bisher. Mit diesem Tempo wird die deutsche Magnetschwebebahn Transrapid ab 2014 den Münchner Hauptbahnhof mit dem Flughafen verbinden. Der Entscheid für das Renommierprojekt fiel gestern Abend. Rekordverdächtig sind ganz sicher die Kosten. Der Sprung in die Zukunft kostet den bajuwarischen Freistaat knapp 2 Milliarden Euro. Das entspricht schätzungsweise 40 Millionen Taxifahrten.» Ursula Hürzeler.
Edmund Stoiber hat sein Ziel erreicht. Jahrelang hatte der bayerische Ministerpräsident vom Transrapid in München geträumt, dafür geworben und gekämpft. Nun, kurz vor seinem Rücktritt, bekam er grünes Licht. Entsprechend begeistert trat er heute vor die Presse.
Transrapid ist ein Leuchtturm für Hochtechnologie made in Germany. Und die Magnetschwebetechnologie ist ein technologisches, ein industriepolitisches und ein verkehrspolitisches Leitprojekt von nationaler Bedeutung.
Aber eben, so viel Innovation hat ihren Preis. 1,86 Milliarden Euro soll die Magnetschwebebahn kosten. Den Löwenanteil davon bezahlen der Bund und der Freistaat Bayern, den Rest die Deutsche Bundesbahn, die Industrie und die EU. Aber dann, 2014 spätestens, soll die Vision wahr werden. Die schnelle Reise von Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen, die Edmund Stoiber einst kabarettreif so beschrieben hat.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit 10 Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
Logisch, dass da andere Weltstädte nicht mithalten können. Denn Edmund Stoiber, der Vielgereiste, kann schließlich vergleichen.
Wenn Sie in Heathrow in London oder sonst wo, meine Charles de Gaulle in Frankreich oder in Rom, wenn Sie sich mal die Entfernungen ansehen, wenn Sie Frankfurt sich ansehen, dann werden Sie feststellen, dass 10 Minuten Sie jederzeit locker in Frankfurt brauchen, um Ihr Geld zu finden.
Aber das nur nebenbei, denn schließlich geht's um die 10 Minuten zum Flughafen.
Sie steigen in den Hauptbahnhof ein. Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen Franz Josef Strauß. Dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München. Das bedeutet natürlich.
Und so weiter und so fort. Doch jetzt hat sich der Kreis geschlossen. Und Edmund Stoiber kann zumindest darauf hoffen, dass der Transrapid dereinst auch wirklich startet. Es sei denn, er würde noch vor dem Bau gestoppt, denn kaum hatte der bayerische Ministerpräsident die frohe Botschaft verkündet, hagelte es Proteste. Der Finanzminister fürchtet, dass alles viel teurer wird als geplant, die Grünen kritisieren die Umwelteingriffe und die Münchner Stadtregierung will sogar gegen das Projekt klagen. Sie hätte statt des Transrapids lieber eine neue Schnell-S-Bahn. Edmund Stoiber ficht das alles nicht mehr an. Er glaubt felsenfest an den Durchbruch und daran, dass er am Ende seiner Regentschaft doch noch das schönste Abschiedsgeschenk bekommt, das er sich wünschen konnte. Ein Technologiedenkmal und erst noch made in Germany.
Ursula Hürzeler. Es ist 18.34 Uhr, wir kommen zum Echo-Dossier. In Schweizer Spitälern sind nicht alle Menschen gleich, denn gewisse Patientengruppen werden systematisch benachteiligt. Vor allem alte Menschen sowie psychisch und chronisch Kranke sind zunehmend Opfer des öffentlichen Spardrucks. 2 von 3 Hausärzten geben an, in letzter Zeit auf nützliche Eingriffe verzichtet zu haben. Sogar 4 von 5 der Chefs in der öffentlichen Psychiatrie sagen, ihre Patienten bekämen nicht, was sie brauchen. Hier habe sich in den letzten Jahren eine verdeckte Rationierung eingeschlichen, warnte jüngst die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften. Kurz, am Krankenbett wird gespart, doch offen darüber gesprochen wird nicht. Katharina Boxler über den Begriff der Rationierung und die Realität dahinter.
In der Spitzenmedizin glänzen die Hightech-Geräte, neue Therapieverfahren blenden, das Geld fließt. Dort aber, wo unspektakuläre Zuwendung die beste Medizin ist, dort ist der Lack längst ab. Sogenannte pflegeintensive medizinische Fächer wie die Psychiatrie oder die Langzeitpflege werden finanziell diskriminiert.
Es ist offensichtlich, dass es eine verdeckte Rationierung in der Medizin und gerade in meinem Fach in der Psychiatrie gibt.
Es gibt Situationen, in denen mir Pflegende erzählen, dass das, was sie tun müssen, sie eigentlich wissen, dass es nicht richtig ist.
Barbara Gassmann vom Verband der Schweizerischen Pflegefachleute und Daniel Hell, Direktor der Psychiatrischen Uniklinik Burghölzli in Zürich, sprechen nicht etwa von kostspieligen technischen Untersuchungen. Hier wird selten gespart. Der Psychiater und die Pflegefachfrau sprechen von Zeit. Jener Zeit, die es dort braucht, wo keine schnellen medizinischen Erfolge winken.
Es ist beispielsweise bei uns so, dass wir die Klinikeintritte in den letzten 15 Jahren vervierfacht haben, aber nur geringfügig mehr Personal für diese Mehrleistung zur Verfügung haben. Das wirkt sich so aus, dass wir einfach knappere Ressourcen haben bei der Betreuung und im Gespräch mit psychisch Kranken.
Immer mehr Menschen sind psychisch krank. Der Aufnahmedruck auf die öffentlichen Kliniken nimmt daher stetig zu. Ebenso der Entlassungsdruck. Denn die Krankenkassen belohnen nur die Kurzaufenthalte mit lukrativen Akuttaxen. Wer länger dauernde Betreuung braucht, ist für die Klinik ein Verlustgeschäft. Die Konsequenz: Patienten werden immer öfter zu früh entlassen und erleiden daher häufiger Rückfälle. Drehtürpsychiatrie unter dem Diktat der politischen Sparübungen sozusagen. Gefährdet ist zudem ein traditionelles Kerngeschäft der Psychiatrie, die Psychotherapie. Wenn das Geld fehlt, wird sie weggespart, ersetzt durch Medikamente. Wer es sich leisten kann, wählt eine Privatklinik, weiß Pflegefachfrau Barbara Gassmann.
Eine Zweiklassenmedizin, die gibt's. Wenn Sie hochbetagt sind, wenn Sie psychisch krank sind oder wenn Sie sonst irgendwie sich vielleicht nicht ganz so ins soziale Gefüge da einpassen lassen, kann es sein, dass Sie nicht die Leistungen kriegen, die Sie eigentlich bräuchten.
Und so kommt es in psychiatrischen Kliniken, aber auch in Pflegeheimen und Langzeitabteilungen immer öfter zu Situationen, die so gar nicht ins Bild der reichen Schweiz passen wollen. Der inkontinente Großvater wird in Pampers gesteckt, weil das Personal fehlt, um mit ihm auf die Toilette zu gehen. Der schwer depressive Bruder magert rapide ab, weil niemand Zeit hat, ihm das Essen einzugeben. Verwandte müssen ihren Angehörigen Haare waschen und Nägel schneiden, weil sie in der Klinik verwahrlosen.
Ein Beispiel, das ich zur Diskussion stellen möchte, ist, wenn ein Sohn bei seiner Mutter feststellt, dass diese Mutter mehr als eine Stunde für eine Hauptmahlzeit braucht, dass sie dann zusätzlich eine Spitex-Pflegende einstellen müssen, weil es im Pflegeheim selber einfach zu wenig Ressourcen dafür gibt. Und das dann auf eigene Kosten, da muss man sich doch überlegen, was ist, wenn da keine Familie ist mit diesem Potenzial?
Pflegefachfrau Barbara Gassmann und Psychiater Daniel Hell möchten deshalb, dass das, was versteckt passiert, auch öffentlich diskutiert wird. Leistungen werden heute nämlich am Krankenbett gestrichen und sind nicht das Ergebnis einer offenen Diskussion oder gesellschaftlich definierter Regeln. Kein Zufall also, dass Rationierung den Weg des geringsten Widerstands nimmt und mit System die Wehrlosesten trifft. Kein Zufall, dass die Gesundheitsdirektorenkonferenz die Zahl der Psychiatriebetten halbieren will und dies ohne öffentlichen Protest bleibt. Gespart wird, so Daniel Hell, bei jenen Patienten mit der schwächsten Lobby, bei den Alten, den Armen und den psychisch Kranken.
Es trifft ja häufig so in schwierigen Zeiten die Ärmeren. Das gilt auch für die Kranken, es trifft jene Kranken, die besonders ungünstige Verläufe haben oder eben auch die finanziellen Mittel nicht haben, um sich eine teurere Behandlung zu leisten. Und ich persönlich finde, dagegen muss man sich mit allen Kräften wehren.
Der Beitrag von Katharina Boxler hat gezeigt, wie desolat es um die Betreuung kranker Menschen in unserem System teilweise steht. Rationierung im Gesundheitswesen ist zwar ein sehr alarmierendes Thema und stößt dennoch gerade in der Politik auf Schweigen und Passivität. Bundeshausredaktor Patrick Wülser.
Wie viel darf ein kranker Mensch kosten? Für viele ist bereits diese Frage unmoralisch. Laut Bundesverfassung haben alle Menschen Anrecht auf die gleiche medizinische Behandlung. Aber das ist schon lange nicht mehr der Fall. Schon jetzt werden in der Schweiz nicht bei jedem Kranken alle technisch möglichen Heilungsverfahren eingesetzt. Das heißt, es wird rationiert. Ärzte entscheiden am Operationstisch, ob ein 70-Jähriger ein teures Titan oder ein billiges Stahlgelenk bekommt, oder chronisch Kranke, die beim Essen aufwendige Hilfe brauchen, werden kurzerhand mittels Magensonde ernährt. Rationierung findet verdeckt statt. Offen darüber gesprochen wird nicht, und das erschreckt den grünen Nationalrat und Gesundheitspolitiker Gary Müller.
Diese Tatsache ist eigentlich schon längst bekannt. Problematisch ist sie insbesondere bei den Patientinnen und Patienten, die die geringste Gefahr einer Reklamation darstellen. Und das sind natürlich vor allem Betagte, psychisch Kranke, also eigentlich Orte, wo die soziale Aufmerksamkeit am geringsten ist.
Das Gesundheitswesen ist unterdessen bis in jede Verästelung reglementiert. Zum Beispiel der Preis von Taxpunkten, Inkontinenzeinlagen oder Medikamenten. Das Thema Rationierung wird dagegen gemieden wie eine heiße Kartoffel. Die Politik könne allenfalls über die Einschränkung von Luxusbehandlungen diskutieren, findet SVP-Gesundheitspolitiker Toni Bortoluzzi.
Aber wenn es um lebenserhaltende Massnahmen geht, dann glaube ich, ist der Entscheid bei den Fachleuten, bei den Ärzten am richtigen Ort. Das kommt nicht gut heraus, wenn die Politik hier Richtlinien aufstellt, die ja sowieso nie sehr genau sein können. Also die Diskussionen sind vorprogrammiert in einer Art und Weise, die völlig unhaltbar sein werden.
Ärzte sind zwar Fachleute, aber es bleiben willkürliche Entscheide, wenn es keine verbindlichen Entscheidungsgrundlagen gibt. Zudem sind es belastende Entscheide, welche die Ärzte gemäß dem jüngsten Bericht der Akademie der Wissenschaften nicht weiterhin ohne gesetzliche Grundlage fällen möchten. Aber auch FDP-Ständerätin Trix Heberlein sieht keinen Grund, über Rationierung im Gesundheitswesen im Parlament zu diskutieren.
Die Ärztinnen und Ärzte dürfen ihre Verantwortung nicht abschieben, denn sie müssen letztlich entscheiden, welche Behandlungen gemacht werden. Und das kann nicht die Politik entscheiden. Wir sind keine Fachleute. Wir können entscheiden, allenfalls wie viele Spitalbetten wo bestehen sollen, wie anteilmäßig das Personal sein soll. Und dann müssen aber die gesundheitlichen Entscheide müssen von den Fachleuten gemacht werden.
Die Antwort erstaunt insofern, als das Parlament auch auf anderen Gebieten ethisch und fachlich anspruchsvolle Entscheide fällt, zum Beispiel bei der Fristenlösung oder der Präimplantationsdiagnostik. SP-Nationalrätin Christina Goll ist deshalb überzeugt, dass die Politik diesem Thema nicht ausweichen können wird.
Vor allem sind wir in der Politik in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass demokratische Regeln angewandt werden können. Das heißt, dass nicht einzelne Personen über das Schicksal von Menschen entscheiden können, sondern dass es klare gesetzmäßige Grundlagen dazu gibt.
Einzelentscheid oder gesetzliche Grundlagen, es bleibt die heikle Frage. Was darf ein Mensch kosten? Die Antworten können je nach Standpunkt meilenweit auseinanderliegen. Der Schweizer Philosoph und Unternehmensberater Richard Ecker kam kürzlich in der Schweizerischen Ärztezeitung zur folgenden irritierenden Antwort.
Die Chemikerin errechnet den Materialwert der körperlichen Stoffe. Der Spitaldirektor konsultiert Bilanz und Erfolgsrechnung. Die Krankenkassenvertreterin geht von Prämien und Leistungen aus. Der Politiker stützt sich auf Statistiken und der Organhändler auf den Marktwert von Niere und Augen.
Unterschiedlichste Interessen, deshalb erscheint es umso wichtiger, dass das Thema Rationierung offen und demokratisch diskutiert wird, auch wenn mit diesem heiklen Dossier keine Wählerstimmen zu holen sind.
Das war ein Bericht von Patrick Wülser und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich waren Judith Huber und für die Nachrichten Rolf Heringer. Am Mikrofon Martin Durer. Weitere Informationen zur Sendung Echo der Zeit und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.